Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Es ist Freitag, der 22. November und wir haben heute ein spannendes Thema auf dem Programm und vor allen Dingen einen wunderbaren Gast, eine Kämpferin für die Zukunft ihres Hauses. Wir sprechen heute mit Susanne Moser. Die Salzburgerin ist seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich an der Komischen Oper, war schon in der Komischen Oper mit Andreas Homoki, hat der Komischen Oper gemeinsam mit Barry Kosky ein komplett neues Gesicht gegeben, sie in der Stadt verankert, sie geöffnet für ein neues Publikum. Ja, und sie zu einem Vorzeigehaus gemacht, wie die Oper der Zukunft aussehen sollte. Und genau das soll nun auch eigentlich in dem Neubau gezeigt werden, der an der Bärenstraße mitten in Berlin gleich neben dem Brandenburger Tor entsteht. Hier wird umgebaut, die Komische Oper spielt derweil in der Schillerstraße. Und hier soll ein Raum entstehen, der Tag und Nacht für die Menschen in Berlin geöffnet ist, wo auch Oper stattfindet, aber eben auch Diskussionen über all das, was die Menschen bewegt. Ja, das sollte eigentlich so sein. Seit vorgestern wissen wir, das wird nun erst einmal nicht so kommen. Denn der Sparhaushalt in Berlin hat kurzfristig einfach die 10 Millionen Euro aus dem Budget gestrichen für 2025, mit dem der Bau überhaupt weitergemacht werden kann. Das bedeutet, jetzt wird ein Baustopp eintreten, wenn denn alles so bleibt. Und das ist noch nicht alles für die Komische Oper. Außerdem sollen 9% gespart werden. Und wie uns Susanne Moser, das werdet ihr gleich hören, exklusiv in diesem Interview erzählt, sollen auch die Tarifsteigerungen nicht voll ausgeglichen werden. Also die ganze Katastrophe der katastrophalen Berliner Kulturpolitik zeigt sich am Haus an der Bärenstraße, an einem Opernhaus, das man eigentlich, weil es so verbunden mit der Stadt ist, für unabschaffbar gehalten hat. Wie konnte es dazu kommen und vor allen Dingen, wie geht es denn jetzt weiter? Das will ich von Susanne Moser wissen und ich freue mich, dass sie trotz all des Hickhacks, der sie gerade umgibt, Zeit für uns hat und sage einen wunderschönen guten Morgen, liebe Susanne Moser.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Man kann das ja alles gar nicht fassen, was da in Berlin jetzt in den letzten Tagen passiert ist, aber eigentlich, und vielleicht können wir damit mal anfangen, muss man nochmal zurückschauen, weil als Sie das Haus übernommen haben, war ja eigentlich erstmal alles in bester Butter. Also die Komische Oper hatte ein Image. Die Komische Oper hat das größte Outreach gehabt in Berlin. Die Komische Oper hat ein neues, junges Publikum angesprochen. Also all das gemacht, was man von einem modernen Opernhaus erwartet. Und dafür schienen sie ja auch erstmal belohnt zu werden. Also der Senat hat gesagt, ey, Komische Oper, wir bauen euch da ein neues Haus hin, beziehungsweise renovieren euer altes. Erstmal war alles in Butter, oder?
Ja, ich glaube, wir können ein bisschen früher beginnen, Herr Brüggemann, weil ich selber bin ja schon seit 2005 hier.
Genau.
Und 2005 war ich damals, oder ich war viele Jahre ja geschäftsführende Direktorin und habe das Haus sozusagen 2005 in einer Zeit mit übernommen, also damals mit Andreas Homoki, wo nicht alles in Butter war, genau. Sondern da wurde gerade die Opernstiftung gegründet und es hieß damals, die Opernstiftung muss 16,4 Millionen Euro einsparen. Und da in dieser Zeit, das war für die Komische Oper, waren das 4,6 genau, Millionen Euro. Aber man hat es damals ganz vernünftig gemacht, wenn ich das so sagen darf. Man hat uns nämlich mehrere Jahre Zeit gegeben, sinnvoll auch zu überlegen, wo kann man denn da einsparen. Wir haben eine Strukturreform durchgeführt in der Opernstiftung. Wir haben dort Werkstätten zusammengelegt. Das war übrigens ein schmerzhafter Prozess.
Ich wollte gerade sagen, auch damals gab es schon große Proteste, aber es gab wenigstens eine Vision, ne? Genau.
Genau, es gab die Vision der Opernstiftung, man hat die Werkstätten zusammengelegt. Das sind ja alles dann Detailentscheidungen, die sie dann treffen. Wir haben sozusagen Shared Services gemeinsam eingerichtet. Es gab oder es gibt ja heute noch den Stiftungsvorstand, wo man sich regelmäßig trifft, die Spielpläne abstimmt und wo man sozusagen
Palette wurden zusammengelegt, Werkstätten wurden fusioniert, also wirklich alles.
Also man hat wirklich viel gemacht, man hat es auch geschafft, dieses Ziel, und man hat einfach auch Zeit gehabt. Und dann kam die Zeit, wo man auch ein bisschen mehr Geld wieder bekam, wo es sozusagen wieder nach oben ging. Und dann kam auch die glorreiche Zeit. Also Andreas Homoki hat ja auch viel das Haus, muss man sagen, einfach auch mitbegleitet, dass es sich neu aufstellt. Und dann kam die Zeit von Barry Kosky, die ja allen auch ganz bekannt ist, wo wir auch vor allem die jüdische Operette wieder ausgegraben haben und wieder zum Leben erweckt haben, wenn man das so sagen will. Und das war auch die Zeit, wo die Komischoper richtig auch finanziell und auch künstlerisch extrem viele Erfolge eingefahren hat.
Also ja, und das war auch die Zeit, wo ich sagen würde, das war eine Ära, in der genau die Komische Oper unabschaffbar gemacht wurde, weil sie ja das getan hat, was man von so einem alten Schiff Oper eigentlich erwartet. Sie hat sich modernisiert, sie hat ein neues Publikum geschaffen, das ist, was ich meine. Also eigentlich lebten doch alle in dem Glauben, Berlin kann schütteln und sparen, wie es will, aber eine Sache ist sicher, die Komische Oper, oder?
Genau, das ist sozusagen für uns auch immer noch klar, dass man die Komische Oper nicht abschaffen kann. Also das ist so eine Idee, was soll ich sagen, dieses Haus gehört zur Identität von Berlin, aus meiner Sicht. Mhm. Es ist ein ganz wichtiger Teil der Berliner Kulturszene. Und was im Moment passiert, ist ja nicht nur, dass man angreift die Komische Oper, sondern es ist wirklich ein Kahlschlag und eine Zerstörung der Einzigartigkeit der Berliner Kulturszene. Also da gehören, sind wir wesentlicher Bestandteil davon.
Den Details können wir gleich nochmal, lassen Sie es nochmal einmal in diesem Rückblick bleiben. So, jetzt müssen Sie sich ja dann zusammengesetzt haben, dann ist dieser Umbau beschlossen worden, dann sind Sie ins Schillertheater gegangen und dann muss es ja Gespräche gegeben haben, dass Ihnen auch von politischer Seite gesagt wurde, Frau Moser, lehnen Sie sich zurück, alles läuft, wir machen das so, oder?
Was machen wir so?
Wir bauen um, der ist beschlossen. Ja, Sie machen mal, kümmern beschlossen. Sie sich mal um Schillertheater und irgendwann wachen wir alle auf und alles wird schön.
Ja? Also normalerweise funktioniert das so, man schreibt ein Bedarfsprogramm. Genau. Natürlich spricht man mit allen politisch Verantwortlichen in der Zeit. Man schreibt ein Bedarfsprogramm. Man überlegt, was ist sozusagen für das Haus auch die beste Form, es sozusagen umzubauen. Jetzt muss man sagen, die Komische Oper wurde seit dem 60er Jahren das letzte Mal größer umgebaut. Das Haus war schwer renovierungsbedürftig. Also man tut jetzt irgendwie so, als wäre das eine Luxussanierung. Das ist keine Luxussanierung. Das Haus war nicht mehr bespielbar. Da ist der Stuck von der Decke runtergefallen. Also es war wirklich ein runtergespieltes Haus, wo wir immer bemüht haben, dass man das noch nicht zu sehr im Publikumssaal sieht. Aber nachdem das letzte aufgebaut wurde, hat auch jeder gesehen, dass da irgendwie der Stuck von der Decke runterbröckelt.
Okay, dann sind Sie umgezogen und dann wurde umgebaut.
Naja,
und dann
2018, was man da sagen muss, 2018 wurde der Beschluss gefällt, das Bedarfsprogramm soll so umgesetzt werden, wie es auf dem Zettel stand.
Genau.
Nämlich auch mit diesem Stück Neubau, weil man erkannt hat, sozusagen diesen, dass man dieses Stück hier unter den Linden, Klinkerstraße, dass man das, diese Ecke auch der Komischen Oper zurechnen sollte, weil es ja auch ein Leuchtturmprojekt ist für Berlin. Das ist das einzige letzte Filetstück da unter den Linden. Ja. Und man hat gesagt, man möchte Zukunft, eine Vision schaffen, nämlich ein Opernhaus des 21. Jahrhunderts, wo man nicht nur abends in die Oper geht, sondern wo auch tagsüber Treffpunkte sind, wo man gastronomisches Angebot hat, wo man sich verabreden kann. Gerade in dieser Ecke ist es ja wichtig, das wieder zu beleben.
Genau, und das, was wir auch sehen, ne? Also auch bei Backstage Classical, wir sehen diese Nordlichter, da sehen wir in Skandinavien ist das gang und gäbe, dass diese Häuser, moderne Häuser Tag und Nacht offen sind und zugänglich sind und das ist eigentlich so, wie man Oper für die Zukunft planen sollte, ne?
Ja, planen muss eigentlich, weil das sind ja auch wichtige Orte der Begegnung, wichtige Orte, wo man, der Treffpunkte, wo man sozusagen sich auch zu verschiedenen Themen austauscht und wo man auch, also ich sage jetzt mal, es ist ja auch ein Haus für ganz Berlin. Es ist natürlich für alle, die in die Oper gehen und Oper interessiert sind, aber wir haben ja auch dort ganz, ganz viel Programm für Kinder und Jugendliche. Wir haben unsere ganze Education soll dort ein Zentrum bringen. Also es ist wirklich ein klug gedachtes Haus, das auch zukunftsträchtig ist.
Für alle Bevölkerungsschichten, das haben Sie ja auch schon gezeigt vorher, ne? Also genau, kaum ein Opernhaus, das integrativer ist als Ihres. Aber lassen Sie uns noch zu diesem Knackpunkt kommen. Dann sind Sie da rausgezogen, dann wurde umgebaut und dann war ja der erste ernüchternde Moment, als gesagt wurde, ups, wir haben gar kein Geld hier in Berlin, verdammte Hacke, was machen wir denn? Wir legen den Bau erstmal auf Eis. Da muss man ja auch mit Ihnen geredet haben. Was hat man denn da gesagt?
Nee, ich fange jetzt weiter. Ich gehe weiter in der Zeitlinie.
Ja, bitte.
2018 war der Beschluss, Bedarfsprogramm soll so umgesetzt werden.
Ja.
2020, bitte, ich meine, während der Pandemie haben wir hier einen Wettbewerb durchgezogen mit sozusagen mit Abstandssitzungen. Alles saßen auf Abstand. Und wir haben einen Sieger einstimmig sozusagen gekürt. Das macht man ja auch nicht, wenn man das nicht machen möchte.
Ja,
das heißt, es ist dann wurde ein Ziel gekürt, nämlich Kader-Wittfeld-Architektur. Die haben danach haben sie angefangen, eine VPU zu erstellen, also eine Vorplanung. Mhm. Da wurden dann die Kosten festgelegt, 478 Millionen Euro. Und die wurden auch wiederum durchs Parlament, oder wenn Sie so wollen, durchs Abgeordnetenhaus, durch den Hauptausschuss genehmigt. Ja. Also das heißt, wir haben eine genehmigte Baumaßnahme hier. Man hat dann gesagt, die komische Oper soll 23 im Herbst ausziehen. Wir starten mit vorgezogenen Maßnahmen und die Hauptmaßnahme wird noch weiter geplant. Mhm. Und die vorgezogenen Maßnahmen, die im Übrigen etwa 30 Millionen Euro kosten, kann man sagen roundabout, sind jetzt schon im vollen Gange. Das heißt, das Haus wird entkernt, da ist kein Kabel mehr drin, da ist kein Heizkörper mehr drinnen. Das ist sozusagen einfach ein entkerntes Haus, wo die Fassade gerade abgenommen wird. Also im Moment sind wir gerade dabei, hier die Vorbereitung zu treffen, dass dann, sobald die nächste Planungsstufe der Hauptbaumaßnahme durchgeplant ist, komplett mit der Hauptmaßnahme zu beginnen. Also im Moment wird geplant und gebaut und jetzt fragen Sie mich, wer hat mit mir gesprochen? Mit mir hat gar niemand gesprochen, sondern ich habe über die Zeitung letztlich erfahren oder über, sag ich mal, Hinweise, dass auf der Kürzungsliste die Baurate 2025, die notwendig ist, damit es zu keiner Unterbrechung der Baumaßnahme kommt.
Das sind diese 10 Millionen, von denen wir reden, ne?
Genau, 10 Millionen ersatzlos gestrichen werden. Ich habe aus verschiedenen Kreisen gehört, es soll nicht nur 2025 das ersatzlos gestrichen werden, sondern auch noch für den Doppelhaushalt 26/27.
Aber jetzt muss ich doch nochmal eben einen Schritt zurückgehen, weil es war ja schon in den Medien, dass dieser Baustopp irgendwie da war und dann haben sowohl der regierende Bürgermeister als auch der Kultursenator doch gesagt, hey, macht euch alle locker, nein, das wird schon weitergebaut. So, da muss es doch Gespräche gegeben haben oder ist da in dieser Zeit keiner auf Sie zugekommen?
Also es gab viele Gespräche, weil, sag ich mal, vor dem Sommer haben wir eben auch von dieser Kürzungsliste erfahren. Dann haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und aufgrund dieser Gespräche hat dann sowohl der Kultursenator Giorgiallo als auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner uns persönlich, aber dann auch öffentlich, gesagt, dass es keinen Baustopp der Komischen Oper gibt.
Genau, darüber haben wir auch alle geschrieben,
Darüber haben wir alle geschrieben, waren wir auch eigentlich, kann man sich auch auf ein Wort eines Politikers, der für einen verantwortlich ist, denke ich, auch verlassen. Und jetzt bei den Verhandlungen ist wieder rausgekommen, dass die 10 Millionen wieder gestrichen sind.
Und das haben Sie jetzt erst erfahren, nachdem diese Papiere veröffentlicht wurden? Das heißt, das wurde dann einfach sozusagen schnick, schnack, schnuck, die 10 Millionen sind raus und das schreiben wir da jetzt einfach rein und dann soll die Frau Moser mal sehen, wo sie bleibt? Also das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, weil das sind ja, weil Sie es eben auch erklärt haben, was das für Vorläufe hat, was das für Nachläufe hat, was alles an so einem Umbau dran steckt.
Und vor allem, was das für Konsequenzen hat,
Ja, genau. Sie haben es, glaube ich, vorgerechnet, es sind 20 Millionen nachher, die weg sind, ne?
Was heißt 20? 250 Millionen Euro haben Sie dann einen Schaden. Diese 10 Millionen, wenn Sie die jetzt rausnehmen, verursachen Sie, weil ja der Plan ist, es nicht nur 25, sondern auch 26 und 27 die Baustelle nicht weiterzuführen und dann erst wieder die Baustelle anzuschieben, verursacht das mindestens eine vierjährige Bauverzögerung. Mhm. Und insgesamt würde das bedeuten 250 Millionen Euro mehr Kosten. Mhm. Ich meine, da fragen Sie mich jetzt, ich meine, ich bin auch Betriebswirtin. Also ich meine, ich habe immer gedacht,
ich nicht und ich kann es schon nicht mir vorstellen. Ja, genau.
Aber ich meine, die CDU ist doch eine Partei, die für wirtschaftliche Kompetenz steht. Habe ich mir immer gedacht.
Okay, jetzt sind wir bei der Gegenwart. Also erstmal diese 10 Millionen, die den Umbau erstmal stoppen, wahrscheinlich sogar noch mehr und in den nächsten Jahren, plus 9% Einsparung, glaube ich, im laufenden Betrieb, sollen sie auch noch nebenbei stemmen. Was machen sie denn jetzt?
Seit gestern haben wir auch noch was erfahren. Ja. Sie werden es nicht glauben. Auch die Tarife sollen nicht voll zur Gänze ausgeglichen werden, die Tariferhöhungen.
Okay. Das heißt, es bleibt von dem, was sie kriegen, einfach nochmal wesentlich weniger übrig.
Ja, also ich meine, ehrlich gesagt, wir bewegen uns im Moment in Höhen, das ist unrealistisch. Ja. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich weiß nicht, wer solche Kürzungen macht. Jedenfalls jemand, der nicht weiß, mit was wir hier zu tun haben.
Okay, also das, man steht da so ein bisschen wirklich fragend vor. Also gerade bei dieser komischen Oper, wenn es im laufenden Betrieb um Einsparungen geht, kann man ja irgendwie immer noch diskutieren. Aber bei Ihnen ist es ja wirklich, also man steht ja fassungslos davor und denkt, wie geht denn das jetzt weiter? Also man kann ja nicht dabei bleiben, weil dann ist da eine Bauruine, wenn ich das richtig verstehe, für mindestens 2-3 Jahre, die da einfach mitten in, wie Sie sagen, im Herzstück Berlins steht. Sie
genau, müssen, in der Mitte von Berlin.
Ja, genau. Ja. Sie müssen im Schillertheater weiter rumgurken, ohne vernünftiges Geld. Also ehrlich gesagt, da müssen Sie doch auch sagen, ey Leute, da können wir uns gleich eine Kugel geben.
Eine Kugel geben wir uns nicht, das machen wir nicht, sondern wir kämpfen natürlich
gut, dann bin ich
weiter.
Beruhigt, ja.
Und ehrlich gesagt, ich meine, der Fortbestand der Komischen Oper, der muss selbstverständlich gesichert werden. Also es kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass wir in einer Nachtsitzung und irgendwie, weil irgendwie Haushälter da zusammen sind und sagen, wir müssen da jetzt 10 Millionen Euro einsparen, solche Schäden verursachen. Mhm. Schäden für die Identität dieses Hauses, aber auch, ich meine, das sind ja Schäden auch für den Steuerzahler. Also da kann man in alle Richtungen denken. Mhm. Ich meine, was ist das für eine Politik? Also ich weiß es nicht.
Ja.
Sie haben da vielleicht andere Beispiele noch. Und natürlich wissen wir alle, dass wir einsparen müssen. Das ist jetzt nicht die Frage. Man muss doch nur mit Sinn und Verstand überlegen, wo kann jedes Haus seinen Beitrag bringen. Und ich gebe doch keine Investition, die ich schon so weit betrieben habe. Das sind ja Millionen schon ausgegeben, nein, muss man ja auch sagen.
Eben, da muss man gar nicht Wirtschaft studiert haben, sondern man weiß ja, so ein Bauprojekt einfach zu stoppen, das ist katastrophal. Aber jetzt bleibt meine Frage. Also wir haben das ja verfolgt in den letzten Wochen und Monaten. Also wirklich so kollektiv und gemeinsam, sowohl die freie Szene als auch die etablierten Häuser in Berlin, die alle auf die Straße gegangen sind, die demonstriert haben, die gesagt haben, es geht nicht, die wirklich, also mehr Demo ging ja nicht, als Berlin gemacht hat, ja, also jedenfalls aus der Kultur heraus. All das hat aber tatsächlich, es ist eigentlich schlimmer gekommen, als man gedacht hat, aus den 10% Einsparungen sind im Schnitt 12% geworden. Bei Ihnen in der Komischen Oper haben wir eben diskutiert, ist das totale Chaos angerichtet worden. Mit welchen Mitteln wollen Sie denn da jetzt weiter reden? Also offensichtlich scheint die Kulturlobby ja nicht so stark zu sein, als dass sie politisch irgendetwas in dieser Stadt bewegt.
Da fragen Sie mich jetzt, was ich Ihnen nicht beantworten kann. Ja. Aber ehrlich gesagt, wir werden natürlich nicht aufhören, weiter Gespräche zu führen, weiter in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was hier passiert, ist ein Skandal, wirklich ein Skandal. Wenn man nämlich weiß, dass der Kulturetat macht ja 2,5% des gesamten Haushaltes aus.
Ja.
Und ich meine, es müssen jetzt 3 Milliarden Euro eingespart werden. Und wenn die Kultur ihren Anteil, nämlich 2,5% von 3 Milliarden, erbringt, sind es 75 Millionen Euro.
Ja,
im Moment stehen da aber am Zettel 130 Millionen Euro, die Kultur erbringen soll.
Aber das waren ja die Argumente vorher auch schon alle, ja? Das war, also, was ich mich frage, ist zum Beispiel, müsste es eine Initiative von Kulturschaffenden in Berlin geben? Sie haben eben schon die Opernstiftung genannt. Im letzten Podcast hatten wir Dietmar Schwarz von der Deutschen Oper, der das Ähnliche gesagt hat und gesagt hat, Mensch, früher bei der Opernstiftung, da haben wir alle demonstriert, aber letztlich ging es auch darum, die Deutsche Oper zu retten und irgendwie haben sich alle zusammengerauft. Was mir politisch in Berlin fehlt, ist irgendwie tatsächlich ein Forum, wo man jetzt sagt, okay, Leute, und ich meine, wirklich alle, mit denen ich rede, von Ihnen, die sagen ja alle, wir sind ja bereit zu sparen, wir checken schon, es ist gerade kein Geld da. Aber es gibt ja gar kein System, nach dem gespart wird. Also kann man das jetzt noch kurzfristig etablieren, dass man irgendwie Sparmaßnahmen mit Zukunftsvisionen verbinden kann oder so? Oder weil, wenn da jetzt jeder für sich rummurkst, also man weiß nicht, wie soll das denn ausgehen? Ja, das sind ja alles jetzt beschlossene Sachen.
Hm.
Also ja, wo ist der Weg? Also wo ist der Weg?
Der Weg ist, wenn Sie mir das sagen, wäre ich auch ganz froh. Also der Weg ist dahingehend, dass wir weiter darauf aufmerksam machen, wozu das führt.
Okay.
Und ehrlich gesagt, was man schon sagen muss, also wir müssen jedenfalls den Baustopp verhindern, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das ist die große Aufgabe.
Ja.
Und bei den Einsparungen gehe ich auch davon aus, dass wir weiter dafür kämpfen, dass es weniger ist und dass es vor allem sinnvolle Modelle und, wie Sie sagen, Zukunfts- oder Strukturreformen angeschoben werden, die Zukunft, wie damals die Opernstiftung, da gibt es ja vielleicht auch noch andere Ideen in der Stadt, wo man dann sinnvoll Geld sparen kann, ohne dass man sozusagen ganze mit dem Rasenmäher, sage ich mal, alle möglichen Betriebe so schwächt, dass sie nicht mehr überlebensfähig sind.
Ja, weil
das muss man auch mal sagen.
Für die Komische Oper würde es ja momentan wirklich bedeuten, eigentlich nicht lebensfähig zu sein, oder? Also eigentlich ist das ja eine Abschaffung, also, ohne sie so zu nennen. Also das muss man
sagen. Also man muss sagen, es ist natürlich ein bisschen Tod auf Raten, weil manche Häuser die eben gut gewirtschaftet haben, haben natürlich ein paar Rücklagen. Und ich kann nur sagen, die komische Oper hat die letzten 10 oder 12 Jahre, wir wussten ja, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir saniert werden. Und wir haben jeden Euro, den wir zusätzlich verdient haben, und wir haben gut verdient, weil wir nämlich eine extrem gute Auslastung die letzten Jahre hatten. Und ich meine, vielleicht wissen Sie jetzt, wir hatten eine Zauberflöte, hier produziert 2012.
Die Barry Kosky-Zauberflöte, ja.
Genau, die kennen Sie. Ja. Die ist weltweit unterwegs. Die hat über 1 Million Menschen gesehen. Und was glauben Sie, was das in die Kasse gespielt hat?
Wir und auch das Image, ich meine nochmal, es geht ja nicht nur, deshalb werden Sie auch bezuschusst. Es geht ja auch darum, was so eine Oper für die Stadt schafft. Und die komische Oper ist ja wirklich ein Aushängeschild der Stadt geworden. Ja, also es ist ja, okay, das brauchen wir alles nicht zu diskutieren. Meine letzte Frage wäre, gibt es denn da überhaupt noch Vertrauen? Also, ich stelle mir das schwierig vor. Wie soll denn da jetzt, also erstmal muss da wieder Vertrauen hergestellt werden zwischen Kulturpolitik, regierendem Bürgermeister, Kultursenator, und der Institution beziehungsweise den Kulturschaffenden, weil das ist ja über Nacht dann tatsächlich, als dann plötzlich diese ganzen Tabellen rausgekommen sind, grundlegend zerstört worden, oder?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich habe weiterhin das Vertrauen, dass wir noch eine gute Lösung finden. Was soll ich denn machen? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe hier eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung für sozusagen die komische Oper. Ich habe die Verantwortung für über 400 Mitarbeitende, für sehr viele Künstler, Gastkünstler, die hier arbeiten. Natürlich habe ich nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Hoffnung, dass es jetzt positiv weitergeht. Anders kann ich gar nicht arbeiten.
Die letzte Frage, wie können wir denn helfen? Also nicht wir die Medien, sondern wir die Menschen. Also protestieren? Kommen? Was sollen wir machen? Was können wir machen?
Ich sage Ihnen, Herr Brüggemann, das Wichtigste sind Einzelgespräche. Mhm. Also ich finde, natürlich kann man protestieren und es macht auch wirklich Lärm. Und Sie sagen ja, wir haben ja Proteste gemacht und das werden wir auch weitermachen. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Menschen, denen Kultur wichtig ist und denen die Berliner Kultur wichtig ist, einfach mit sich darüber austauschen, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und außerdem sollen sie alle Tickets kaufen.
Also los, liebe Leute, raus. www.komische-oper.de, da kann man Tickets buchen. Frau Moser, Sie führen weiter Einzelgespräche, viele Einzelgespräche wahrscheinlich. Dafür wünschen wir Ihnen ganz viel Glück und we stand on your side, okay? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön.
Trotzdem.
Ja. Danke, Herr Brüggemann. Tschüss.
Ja, man kann das alles nicht glauben, was Susanne Moser uns da erzählt hat, wie langfristig so ein Umbau geplant wurde, wie kurzfristig er dann über den Haufen geworfen wird und vor allen Dingen mit welchen Konsequenzen und welchen Kosten, die viel höher sind als die 10 Millionen, die da jetzt kurzfristig eingespart werden sollen. Wie geht es weiter? Die Kulturpolitik in Berlin hat in den letzten Monaten, ja Jahren, seit Joe Ciallo nicht so eine wirklich gute Figur gemacht. Wir haben viel darüber auch berichtet bei Backstage Classical. Kommt gerne mal vorbei und gebt Joe Ciallo oder Kulturpolitik Berlin bei uns in der Suchmaske ein und ihr werdet das ganze Dossier finden. Ich stelle es euch auch nochmal in die Shownotes. Ja, auch heute habt ihr wieder einiges zu diskutieren. Gerne mit euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit. Redet drüber, denn man kann diesen Podcast natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Ich sage, haltet die Ohren steif. Bis dann. Macht's gut.